Es gibt fraglos Dinge, die uns manchmal gar nicht so interessieren, weil wir Angst vor den Inhalten haben. So gehen nachweislich Männer weniger zum Arzt, weil sie Angst haben, er findet was. Ist zwar unlogisch, das Verhalten. Jesus Christus weiß, dass das Endzeitthema kein schönes ist. Und trotzdem hat er nach Matthäus Evangelium 3 ganze Kapitel inhaltlich hinterlassen. Das zeigt uns, dass es nicht ganz unwichtig ist, das Thema. Es ist nicht nur von seiner Seite wiederholt angesprochen worden, sondern auch durch die Apostel. Und herausragend ist Johannes, der ein ganzes Buch, die Offenbarung, darüber geschrieben hat. Man kann eigentlich sagen, so als Bibelleser, dass die Bibel sich selbst am besten erklärt. Und deswegen ist es immer ratsam, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Und darüber hinaus kann man noch feststellen, was der Bibel wichtig ist. Das Thema, was Gott wichtig ist, lässt er häufig durch seinen Geist, durch die verschiedenen Schreiber der Bibel durchblitzen und blicken. Und da ist ganz vorne an der Messias, der durch die ganzen Bücher geht, überall zu finden ist, durch prophetische Vorhersagen und. Wir haben allein im Alten Testament 384 Detailprophezeiungen über das Leben von Jesus Christus als Messias. Zweites Thema ist Israel, was die Größe und Menge der Informationen betrifft, was viele Christen nicht wissen und auch schnell ausblenden. Das ist falsch. Darf ich einfach mal so ein Statement lassen? Israel ist jetzt nicht unser Thema. Aber wenn dich dieses Thema so wie ein Arztbesuch nicht so heiß machen soll, ich glaube, dass es gut ist, sich mit Israel zu beschäftigen. Es kommt, je nachdem, wie wir durchkommen jetzt in dieser bemessenen Zeit bei diesem großen Thema, sicherlich mit einem kleinen Exkurs nochmal dran. Und wie gesagt, gehört eben auch die Endzeit dazu. Christen sollen sich also damit auseinandersetzen, so jedenfalls unser Herr. Wenn man so die Lehre Jesu betrachtet, scheint es so, dass der Hauptangriff der Endzeit dem Glauben der Christen gilt. Das ist jetzt eine sehr einfache Aussage, aber inhaltlich immens in seiner Bedeutung. Denn der Nichtglaubende, sprich der Zweifler, empfängt ja nichts. Und eine geschwächte Christenheit in der Endzeit ist das Ziel Satans. Jesus hat das mal aufblitzen lassen in Lukas 18, Vers 8. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er gekommen ist, diesen Glauben finden auf der Erde. Hintergrund ist die Geschichte einer alten Dame, die der Unrecht getan worden ist und die kein Recht bekam. Und was Jesus hier anspricht, ist ihr Verhalten, wie sie sich engagiert, für ihr Recht einsetzt und letztendlich ihr Recht bewilligt bekommt. Und dieses tiefgreifende Engagement, dieses hingegebene Engagement des Glaubens bezweifelt Jesus. Oder sagen wir mal, es ist eine fürsorgliche Bemerkung. Mensch, wenn ich wiederkomme, werde ich diese Qualität des Glaubens bei meinen Leuten finden? Oder werden das jetzt alles nur glimmende Dochte sein, die ich da vorfinde? Es ist auch kein Wunder, warum die Endzeit gerade das Glaubensthema der Christen im Visier hat, weil ein geschwächter Glaube vermeidet Konsequenz im Glaubensleben. Und das ist dann der ideale Nährboden für den großen Abfall der Christenheit, die in der Endzeit prophezeit ist. Darüber hinaus steht die Lehre Jesu, dass der Glaube die stärkste Verheißung hat, nämlich, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Kein Wunder, dass die Kräfte der Endzeit aus dem Reich der Finsternis eben das Reich Gottes so am besten schwächen, wenn sie den Glauben der Christen schwach machen. Und Glaube kann schwach werden, auch durch natürliche Umstände, wenn, sagen wir mal, unser Leben, unser Alltag, unsere Gebete dann letztendlich nicht das bringen, was Gott verheißen hat. Und der Psalmist im 11. Kapitel, Vers 3, der stöhnt mal so schön raus: Was kann der Gerechte tun, wenn die Säulen der Gerechtigkeit im Land niedergerissen sind? Ich erinnere mich an diesen Paragraphen, der den Schutz für das ungeborene Leben noch beinhaltet hat. Und wie systematisch dieser Paragraph ausgehebelt wurde. Ich erinnere mich an Bild-Zeitung, Titelseite. Frau mit 9 Kindern, Mann Alkoholiker, der sie schlägt, erwartet ihr 10. Kind. Und dann steht da der Paragraph für das ungeschützte Leben. Und so hat man versucht, die Bevölkerung weich zu klopfen, sich an diesem, mit diesem Massenmord im Mutterleib abzufinden. Ich finde das toll, dass der Marsch für das Leben wieder im Kommen ist. Eine neue Generation entdeckt das Unrecht. Aber man spürt auch eine gewisse Ohnmacht. Was kann der Gerechte tun, wenn die Säulen der Gerechtigkeit im Land niedergerissen sind? Das Gleiche betrifft das große Thema der Ehe, die jetzt durch Bundestagsbeschluss geweitet worden ist in ungöttlicher Weise. Da steht man davor und sagt, was kann der Gerechte tun, wenn die Säulen, wenn die Grundwerte der Gerechtigkeit eben nicht gegeben sind. Fraglos schwächelt der Glaube auch, wenn Christen mit ihrem Gewissen nicht kooperieren und hart werden und das Gewissen beiseite tun und der Endzeit letztendlich unsere Werte verändert und wir uns einfach kulturell arrangieren und die biblischen Werte uns nicht mehr so bedeutungsvoll sind, dass wir dagegen anhalten. Ich gehe einmal ein paar Folien weiter, um auch den Aspekt anzusetzen. Ja, ich müsste das mal selber schalten. Das ist der vordere, vermute ich mal. Oder so, ja. Nein, das war rückwärts. Auch rückwärts. Der rechte ist vorwärts. Ja. Wir finden, dass das Endzeitthema recht lange still gewesen ist in unseren und in freikirchlichen Gemeinden, auch pietistischen Kreisen. Das hat auch einen historischen Grund. Es liegt daran, dass in den 70er Jahren dieses Thema dramatisiert gelehrt worden ist. Es war ein Steckenpferd über Jahre, dass also selbst kleine Kinder in den Gottesdiensten mit Ängste beladen worden sind. Ich erinnere mich an ein Erlebnis aus meinem eigenen Kindsein. Ich wache eines Samstags morgens auf und das Bett meines Bruders ist leer. Und wir hatten immer gelehrt bekommen, Jesus kommt wieder, jeden Moment. Und wenn du nicht ganz treu lebst, wirst du nicht dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das Bett war leer und ich dachte, war die Entrückung? So, das war der erste Gedanke. Es zeigt, wie massiv wir damals, sind ja immer mit den Eltern mit in den Gottesdienst, dieses Thema serviert bekamen. Dann bin ich ins Schlafzimmer meiner Eltern gestürmt und da waren die Betten auch leer. Dann bin ich auf die Knie und habe geheult. Nach 20 Minuten geht die Haustür und die Eltern kommen mit meinem Bruder vom Einkaufen. Ja, was meint ihr, da habe ich durchgeatmet. Aber diese 20 Minuten habe ich nicht vergessen. Ich finde es brutal, wenn nichts von dem Sieg, den Christus für seine Leute bereithält, verkündet wird. Und die gesetzliche Leistung des Christen so in den Vordergrund gestellt wird, dass er eigentlich immer an diesem Punkt nicht sicher ist, ob er dabei ist, wenn Jesus wiederkommt. Unser Herr sagt in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, und macht deutlich, dass es genügend Botschaften gibt, die uns Angst bereiten. Wir haben zurzeit 16 Millionen registrierte, angsterkrankte Menschen in unserem Land. 16 Millionen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn hier jeder Fünfte etwas Zwanghaftes aus Angst erzeugt, mit sich rumschleppt, in welchem Zustand unsere Bevölkerung ist, und das ist in anderen Ländern zum Teil noch viel dramatischer, gerade andere muslimischen Freunde denken, in den islamischen Ländern, wo ein ganz anderes Recht gelebt wird oder Unrecht gelebt wird. Aber unser Herr spricht in diese ganzen Tragödien der Endzeit hinein: Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Macht damit deutlich, dass wir sehr wohl in einer positiven Haltung durch schwerste Zeiten gehen dürfen. Und diesen Tenor muss ich voranstellen, denn wenn wir auf die Zeichen der Zeit kommen, sind die zum Teil schon ein bisschen gruselig. Aber wenn der Herr sagt auf der einen Seite, ja, in der Welt habt ihr Angst, also da ist was, was gruseln kann, aber ich möchte, dass ihr euch nicht gruselt, dann haben wir fraglos eine Entscheidung. Und die feinste Art ist eigentlich die Vorinformation von Jesus über schwere Zeiten. Nicht? Stell dir vor, du gehst durch einen Wald, und plötzlich springt dahinter dem Baum in der Abenddämmerung ein Wildschwein raus, passiert dein Weg, dann kann das sein, dass du dich sehr erschrickst. Wenn aber du vorinformiert bist und du gehst da spazieren und du weißt, dass dahinter dem Baum ein Wildschwein rausspringen wird, wirst du nicht so erschrocken sein, wenn es passiert, als wenn du es nicht weißt. Und so bitte, ihr lieben Christen, informiert euch, oder deswegen seid ihr auch hier, holt euch die Vorinformation der Bibel in Bezug auf die Endzeit, damit euer Herz fest ist. Ihr wisst, dass das kommt, aber ihr wisst, ihr sollt guten Mutes sein und wissen, dass der Herr die Kräfte, die uns Angst bereiten wollen, letztendlich überwunden hat, indem er Ewiges bewirkt hat. Der Apostel Paulus hat seinem Zögling, beziehungsweise Timotheus war auch schon Pastor von 5 Gemeinden in der Zeit, 2. Timotheus 3, Vers 1, Folgendes geschrieben: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden, eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und jetzt kommt eine ganze Latte. Ich habe mir kurz ein paar Notizen dahinter gemacht. Was macht man also, wenn man vorinformiert wird über die Entwicklung der Gesellschaft? Lässt man sich von der Gesellschaft anstecken? Oder, weil man um diese Entwicklung weiß, bereitet man sich mit einer inneren Gegenoffensive vor? Und das heißt für mich, wenn der Egoismus, der Narzissmus, die Selbstverliebtheit zunimmt, immer mehr Leute nur an sich denken, an ihren Vorteil, werden wir umso heller scheinen in dieser zunehmenden moralischen, entmoralischen Dunkelheit, indem wir die Nächstenliebe praktizieren. Ihr müsst mal unsere Vereinspräsidenten fragen, von der Feuerwehr, Schützenwehr, Männer, Gesangsverein und wie sie alle heißen. Die ehrenamtliche Bereitschaft lässt überall nach. Händeringend sucht man nach Leuten, die sich einsetzen. Die Gemeinde kann es in gleicher Weise erfassen, es sei denn, sie ist Vorinformation informiert und widersteht dieser neuen abfälligen Kultur und sagt, wir machen einen Unterschied. Wir schwimmen gegen den Strom. Und das solltet ihr beherzigen. Das sollte in euer To-Do-Programm als Christ aufgenommen werden. Das ist die Entwicklung, die vorhergesagt ist. Ich achte darauf, dass diese Entwicklung mich nicht davon schwemmt, sondern ich ein lebendiger Christ bin oder eben der Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Oder dann geht es weiter, Geld lieben, da wird ja ein Argument nach dem anderen gegeben. Wir handhaben das Geld gottgemäß. Das Geld kann seine ganz eigene Gesetzmäßigkeit haben. Das Sprichwort sagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Und das Geld kann auch eine Faszination auf uns ausüben, dass es uns Macht verleiht und eine eigene Sicherheit angeblich mitbringt. Aber Inflation und Kriege und ähnliche Erschütterungen haben uns ja gezeigt, dass das gar nicht so ist. Wenn man nur allein an die letzten 100 Jahre denkt, da hatten wir 3 Inflationen, 3 verschiedene Währungen. Jetzt sind wir in der 4. gelandet. Also so sicher ist das alles nicht, auch nicht mit dem Euro. Deswegen schaut darauf, dass euer Herz da nicht dran hängt, weil es seine eigenen Wohltatsgesetze hat. Und die Bibel spricht eigentlich ja, auf Augenhöhe, dass man das Geld so lieben kann, dass die Gottesliebe nicht mehr funktioniert. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen und nennt sich und das Geld. Und sagt, entweder werdet ihr den einen lieben und den anderen verachten oder hassen in seinen Regeln, aber ihr könnt nicht beiden dienen. Also wird das Geld letztendlich in eine gottgemäße Verwaltung haben. Das ergibt sich in diesem Riesenthema, verschiedene Aspekte ansprechen, die ich leider nicht vertiefen kann, was ich so liebe, dass unser Glaube auf dem Wort Gottes beruht. Deswegen habe ich hier mit Erlaubnis eures Pastors meine Schatzkiste mitgebracht. 1999 sagte Gott, gib deinen Schatz her. Und da sind jetzt nur Seminare drin, in diesen, glaube ich, 54 Themen oder was. Und wenn einer Christ und Geld zum Beispiel mal untersuchen will von der Schrift, wir handhaben den Umgang mit Geld gottgemäß. Ihr werdet erstaunt sein, was die Heilige Schrift darüber sagt. Ich habe 35 verschiedene Predigten in unserer Gemeinde gehalten, weil ich einmal im Jahr ohne Vorankündigung auf dem Sonntagmorgen über Christ und Geld gepredigt habe. Das war ein alter Missionar, der mich da vor Gott verpflichtet hat und der Gemeinde. Und so habe ich das treu abgearbeitet. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man immer in derselben Gemeinde predigt, 35 Predigen über Christ und Geld, dass da schon Substanz zusammenkommt. Kann ja nicht immer dieselbe Predigt halten. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen. Also wenn du irgendwas notierst, sagst, auch das interessiert mich, schreib Christ und Geld auch. Und dann kannst du in der Pause oder nach dem Ding da mal reinschauen in den Schatzkiste. Das nächste, was wir hier finden, ist, sie werden prahlerisch sein, ich verkürze das, und wir sind einfach bescheiden. Sie werden sich hochmütig entwickeln, wir achten auf unsere Demut. Wenn etwas Gutes geschieht, das habe ich verinnerlicht, diesen Satz, dann ist es von oben herabgekommen, denn nur einer ist gut, und das ist Gott. So mein Empfinden auch im Dienst für Gott, wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich Maschinenbau anfing zu studieren und nicht vorhatte, Prediger zu werden, das war nicht in meinem Schirm. Aber als Gott mich dann rumlenkte, muss ich gestehen, dass ich, als er mich reinführte so in seine Möglichkeiten, in einem immer gewisser wurde, ich bin maximal ein Handschuh. Wenn Gott da nicht reinkommt, ist dieser Dienst wertlos. Und das so als Dauerhaltung in sich tragen, ist ein sehr befreiendes und von sich selbst erlösendes Prinzip, in dem ich mich pudelwohl fühle. Gott allein kann seiner Sache die nötige Anziehungskraft geben. So, und wenn da Lästerer in der Zukunft aufstehen, wir werden uns ein gesundes Muster von Worten bewahren. Und jeder, der also Schulkinder hat, weiß, was sich da plötzlich verändert an Vokabular. Als unsere Kinder dann von der Schule kamen und sie dann mit neuen Worten aus der Schule in unser Haus kamen, da musste ich ganz viel erklären, was diese Worte bedeuten und so weiter. Und mit ihnen zusammen entscheiden, ob wir das wirklich übernehmen wollen in unseren umgangssprachlichen Gebrauch. So ist mal, die nehmen da irgendwas auf, ohne nachzudenken und werden geimpft. Wir aber untersuchen die Worte und wollen ein gesundes Muster von Worten nehmen. Das ist das, was die Bibel übrigens sagt. Dann der Trend, den Eltern ungehorsam zu werden, wird zunehmen. Also überhaupt die große Missachtung von Autorität. Und das ist eine Zerstörung göttlichen Prinzips. Denn die Autoritätslehre in der Bibel ist klar und deutlich, dass niemand neben Gott für uns Gott sein soll. Er allein ist unser Gott. Wir werden keine Nebengötter uns erlauben. Und so gibt es eine Struktur, die runtergeht. Innerhalb der Gemeinde war die nächste Instanz damals Mose bei der Gesetzgebung der Befreiung Israels. Dann Aaron mit seinem prophetischen und priesterlichen Dienst. Und so stufte sich das runter. Und die Lehre geht selbst rein bis in die Ehe. Und der sogenannte Hauspriester, der Mann, der für den Glauben der Familie zuständig ist, scheint mir oft abgesetzt oder nie wachgerüttelt, dass das seine Berufung und Bestimmung ist. Und so manche Ehefrau würde sich wünschen, wenn ihr Mann endlich aufwacht, seine Rolle einnimmt. Das ist eigentlich die Zerstörung der sogenannten Autoritätsstrukturen. Und da stoßen wir dann auch auf dieses vierte Gebot, das den sozialen Umgang untereinander einleitet in den 10 Geboten. Und wir finden die Aufforderung, um die Eltern zu ehren und zu achten. Und das gilt nicht nur für die guten und braven und lieben Eltern, ihr jungen Leute, sondern das gilt auch für Eltern mit schlechter Tagesform. Das gilt grundsätzlich für Eltern. Und ihr 50-Jährigen, die auch noch eine Mutter habt und einen Vater habt und das Alter seine Schwächung mit sich bringt, die Ehre von Vater und Mutter ist ein Dauerauftrag und umfasst unser ganzes Leben, solange wir Eltern haben. Egal, was diese Eltern gemacht haben, wir als Christen leben einen Unterschied, können vergeben, können loslassen und können ihnen Ehre erweisen, selbst wenn sie aufgrund von Alter nichts mehr Produktives beisteuern können zu unserem Leben. Wir ehren nicht nur das, was uns Gewinn bringt, sondern wir ehren das, was Gott der Ehre uns empfiehlt. Na ja, überlegt es mal, ob ihr das so machen wollt. Wir werden sehen, dass Menschen unheilig sind. Und wenn ich an unsere Komödianten denke, die so im Fernsehen auftreten, wie der Dieter Nuhr, der immer wieder mehr sich reinreißen lässt in gotteslästerliche Bemerkungen, dann ist das ein Trauerspiel, denn er prägt so und so viel Millionen Leute mit seinen Beiträgen über die Jahre, mit seinen Sprüchen. Und das Volk klatscht stupide ab, den größten Unsinn. Er ist zwar ein intelligenter und smarter Mann und hat ein gutes Auftreten, ist auch wortgewandt, aber man muss die Kreten finden, damit man die nicht schluckt. Und eine Denkweise übernimmt, die zwar beklatscht wird, und weil man selber auch anerkannt sein will und angenommen und beklatscht werden will, übernimmt man das dann auch. Und lässt sich da in dieses Fahrwasser der Gotteslästerlichkeit reinbringen. Aber dieses Unheiligsein betrifft auch Christen. Christen sind nicht nur begnadet und frei von ihrer Schuld, gewaschen durch das Blut Christi, wie wir das in der Bibel wörtlich finden, sondern sie haben auch danach, um die Gnade nicht billig werden zu lassen, einen Heiligungsauftrag. Das ist ein Thema, das in der Endzeit nachlassen wird, weil das den Leuten nicht passt. Sie möchten absolut die Konsumposition haben, nicht nur im Business, in der Gesellschaft, in den Einkaufsläden, sondern auch in der Kirche. Sie möchten von vorn und hinten und überall unterhalten werden, in humorvoller Weise, und sie möchten etwas hören, was ihnen genehm ist, sonst wechseln sie die Kirche. Die Bibellehrer, die mit der Bibel vertraut sind, werden aber auch Dinge ansprechen, die nicht okay sind. Und wenn Leute Autorität nicht mehr achten, auch die eines Bibellehrers und Ältesten, der am Wort dient, dann wissen wir, Sie sind vom endzeitlichen Trend berührt und sind dabei, Werte zu verlassen. Ich habe an dieser Stelle sehr eindrückliche Erlebnisse gemacht, dass es noch Leute gibt, ja auch Kulturen gibt, wo Bibellehrer und Pastoren auch geachtet werden. Das ist beeindruckend. Mir sagte mal eine Dame, die ich auf einer Israelreise zum Herrn führte, also mit Jesus bekannt machte, 69 Jahre. Am anderen Morgen sagt sie mir, als ich da die Schäfchen zähle, als wir in den Reisebus steigen, von einem Hotel in Israel, Sie, Pastor, was da gestern geschehen ist, da danke ich Ihnen sehr. Jetzt passen Sie auf, was Sie sagen. Ich tue das. Glaubt mir, das sind wir Pastoren nicht gewohnt. Nein, wir wissen, dass die Leute erst mal noch drüber schlafen, bis sie es vergessen haben. Wir wissen, dass 90% unserer geredeten Worte vergessen werden. Das ist pädagogisch und auch von der Hirnforschung belegt. Wir haben uns besonders in Europa als Pastoren daran gewöhnt, dass die Leute nicht tun, was sie sagen. Und wenn es mal einer tut, kriegen wir einen richtigen Aha-Effekt. Lässt sich aber auch für Pastoren einfacher leben, weil dann brauchen sie nicht Verantwortung tragen für das, was sie sagen, wenn die Leute es tun. Das ist eine ambivalente Geschichte. Ich will euch da nicht zu sehr mit belästigen. Wir sind ja hier dabei, den Heiligungsgrad anzudenken. Und dazu gehört das, tatsächlich auch gegenüber den Dienern und am Worte Gottes entsprechend sich ausrichten zu lassen. Das ist deren Job. Dafür habe ich nun 40 Jahre mein Leben hingegeben, um Gott zu dienen. Und wie freut man sich, wenn man Menschen prägen konnte. Die Leute werden lieblos sein. Das heißt für uns, dass wir gerade gegen angehen. Wir passen uns nicht der Welt an, sondern wir lieben gottgemäß. Und nicht nur die, von denen wir einen Vorteil erhoffen, sondern wie Jesus es lehrt, gib doch deine Liebe und deine Gaben viel mehr an die, von denen du nichts zurückerwarten kannst. Das macht wiederum den großen Unterschied. Die Liebe ist im großen Stil in der Endzeit angegriffen. Kräfte der Ablehnung gehören mit, fast zeichenhaft zu dieser Endzeit. Da unsere Richter und unsere Gerichte sind überfüllt von den Ergebnissen von Ablehnung, von Nachbarschaftsstreit bis. Man rennt mit jeder Sache Anzeige beziehungsweise anwaltliche Klage einreichen. Die Leute sind nicht mehr fähig, sich zu arrangieren, selber einen Weg des Kompromisses oder der Lösung zu finden oder auch mal zurückzustecken, weil wir die Beziehung höher anstellen, als unser Recht zu bekommen. Das ist das, was Paulus lehrt. Lasst euch viel lieber Unrecht tun. Aber bleibt doch dran an den Menschen. Das ist doch das, was Leute dann auch bestaunen. Das macht ja den Unterschied aus in dieser Endzeit, wenn wir uns biblisch verhalten und nicht den kulturellen Kräften der Endzeit uns ebenfalls hingeben. So, wir wissen, dass die Bibel hier weiter sagt, dass die Leute unversöhnlich leben werden. Wir leben versöhnt. Auch innerhalb der Gemeinde achten wir zuallererst darauf, weil Jesus hat gesagt, wenn ihr euch einander lieb habt und annehmt, wie ich euch angenommen habe, daran wird die Welt erkennen, dass der Vater im Himmel mich gesandt hat. Und diese Aussage ist eigentlich unsere Hausaufgabe, ein Dauerprogramm. Wir haben zwar viele Jahrzehnte jetzt politischen Frieden. Ich bin 54 geboren, ich habe noch keinen Krieg gesehen in unserem Land, bin sehr dankbar. Mein Opa hat 2 Weltkriege mitgemacht als Soldat. Und doch sehe ich, kriege das natürlich als Seelsorger auch mit, wie sich dieser Krieg in die Wohnungen und die Häuser verlagert, wo Familien im Krieg stehen, Ehen im Krieg stehen. Und diese Unversöhnlichkeit ist mit ein massiver Grund dafür, In den Ballungszentren wird jede zweite Ehe geschieden. Das geschieht durch Unversöhnlichkeit, weil Unversöhnlichkeit macht das Herz hart. Und Jesus sagt, der Grund, warum Gott Mose ein Scheidungsrecht gegeben hat, war die Hartherzigkeit der Leute. Dass sie nicht mehr bereit waren, sich zu versöhnen, aufeinander zuzugehen und anzunehmen und auch die Vergebung leben. So, das wird unsere Herausforderung sein in dieser letzten Zeit. Gemeinden, die zusammenhalten. Gemeinden, die füreinander einstehen. Gemeinden, die nicht den Schwachen im Glauben verurteilen oder benachteiligen in der Gemeinschaft, sondern ihn tragen, wie es die Bibel sagt. Also wir haben allerhand Umkehrauflistungen in der Heiligen Schrift. Wenn du den Timotheus-Text hier aus 2. Timotheus 3 ab Vers 1 so liest, ihr seht, meine Bibelauslegungslogik ist recht schlicht gehalten, für jeden Grundschüler einsichtig. Ja, ich meine sogar für die Kindergartengruppe. Wir drehen das Ding der negativen Vorhersagen, indem wir einfach das andere tun. Seid ihr mit mir? Verleumder, ach, wie ziehen sie über andere her. Ganz voran unsere Comedian und wissen, was gibt es da für eine Sendung. Furchtbar, wenn man da mal reinkommt. Ach, zum Glück habe ich da kein Gedächtnis für. Wir reden, also haltet alles zum Besten, so legt Luther dieses Gebot, sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das ist doch großartig, wenn Leute an denen, die negativ reden, noch was Gutes findet. Das zeichnet auch Persönlichkeiten aus, wie unsere Bundeskanzlerin. Man kann so oder so über sie denken, aber als Person ist sie absolut nicht eitel. Und sie zahlt nicht Gleiches mit Gleichem zurück. Irgendein Kollege greift sie vor laufender Kamera an, sendet seine Botschaft über Satelliten in die Häuser und sie wird darauf angesprochen und findet noch was Gutes über den Mann zu sagen. Das ist eine andere Qualität. Ihr lutherischer Pfarrervater hat ihr doch das eine oder andere am Bibelwort ins Herz gelegt, dass sie einen Unterschied macht. Und es ist schon selten, dass einer in der Position so lange noch gehalten und geduldet wird, weil da vorne im ersten Reihe, da beschädigt man sich schnell und hat viele Gegner. So, bitte, ihr könnt das übernehmen. Wir haben das als Gemeinde so gemacht. Jeder, der in die Gemeinde aufgenommen werden wollte, hat natürlich einen Taufunterricht durchgemacht und musste in der Lage sein, klar seinen Glauben zu Christus zu bekennen. Und dann war eine Regel hinzugetan werden zur Gemeinde. Wir suchen nicht Gemeindemitglieder, um irgendeine Erfolgsbilanz aufweisen zu können, sondern wir wissen, dass der Herr seine Gemeinde bauen muss und gemäß Gott muss es geschehen, nicht Mitglieder um jeden Preis. Dann haben wir Leuten gesagt, wir haben, wenn du in diese Gemeinde kommen willst, eine Hürde für dich. Wir nehmen einander an, wie Christus uns angenommen hat. Das heißt für dich, du darfst kein Rassist sein. Du musst bereit sein, jeden in der Gemeinde, egal wo, in welchem Land, in welcher Kultur er geboren ist, und jetzt einen Teil von uns zu akzeptieren. Und dann gehen wir so ein paar Dinge durch. Und eins gehört sehr dazu. Ich erwarte von euch, habe ich Ihnen gesagt, dass ihr mit ein Wächteramt einnehmt, dass Menschen innerhalb dieser Gemeinde über den Nächsten in der Gemeinde nicht schlecht reden. Wir fangen mal lieber vor der eigenen Haustür an zu kehren. Das soll kein Druckmittel sein zur Heuchelei, es heimlich zu tun, sondern es ist einfach eine andere Benehmenskultur. Und dann hatten wir auch klare Anweisungen gesagt, also wenn du dann im Kirchencafé sitzt nach dem Gottesdienst, der eine fängt dann über irgendjemanden in der Gemeinde schlecht zu reden, dann sag, stopp, will ich nicht hören, hast du schon mit ihm selbst gesprochen. So, und dann stoppst du das Gespräch und sag's dann, falls es wieder ein zweites Mal vorkommt, noch einmal und sag, du, wenn das noch ein drittes Mal vorgeht, dann nehme ich dich und dann gehen wir zusammen zu dieser Person, über die du schlecht sprichst. Und so erziehen die sich gegenseitig und es entstehen keine Klicken mit bestimmten Gesprächsinhalten, wo dann Positionen reifen, die die Einigkeit, die Jesus im Gebet errungen hat, Johannes 17, Vater, ich bitte, dass sie eins sind, wie wir eins sind, eben zerstört werden kann. Und das ist ganz gut gelaufen. Man musste zwar immer wieder nachbessern und die Werte, wenn sie vergessen waren, wieder in Erinnerung bringen, aber es ist ein wichtiger Wert. Wir wollen nicht Leute haben, die andere in ihrem Ruf beschädigen, indem sie am Schlechten festhalten, sondern die Bibel sagt, vergesst, was hinter in euch ist, siehe, ich wirke Neues. Und dann heißt es auch für uns, wirklich loszulassen. Denn unser Herr ist ein Vorbild. Er vergibt uns unsere Schuld, wirft unsere Sünde in das Meer der Vergessenheit. Schon mal gehört? Steht in der Bibel. In das Meer der Vergessenheit. Und das bedeutet, der allwissende Gott erlaubt sich in seiner Macht, vergesslich zu sein. Das ist ein humorvoller Gedanke. Und ich glaube ihm. Ich glaube, wenn ich dann mal im Himmel komme, ich sage, ja, weißt du noch, damals als 18-Jähriger, was habe ich für Dummheiten gemacht? Würde sagen, guck mich treu, kann mich nicht erinnern. So wird das sein. Wir können zwar vergeben, aber mit dem Vergessen ist schwer. Aber ich will euch einen Tipp geben. Du kannst lernen zu vergessen, indem du es nicht wiederholst. Weil die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und wenn du das Negative über einen Menschen nicht wiederholst im Gespräch mit anderen, irgendwann verblasst das, auch in deiner Erinnerung. Es hat nicht mehr so eine Bedeutung. Kleiner Tipp am Rande. Ist nicht unser Thema, gehört aber zu Endzeitzeichen, die zunächst hier innerhalb des Menschen ablaufen. Merkt ihr das? Das sind Kräfte, die in dich versuchen reinzukommen, ein Verleumder zu werden, ein Besserwisser. Darüber hinaus unenthaltsam. Das ist ein weiter Begriff, spricht eigentlich Ordnung Gottes an, die wir aufgrund unserer Unanhaltsamkeit zerstören. Einer der großen Trends ist im Bereich der Ehe. Es gehen nur wenige Leute rein und sauber in die Ehe, weil sie einfach unenthaltsam sind und diese Ordnung und Disziplin nicht übernehmen oder, sagen wir, nicht so gelehrt worden sind. Aber Christen, auch die in der Gemeinde aufwachsen, sollten sehen, dass sich dieser Trend der Gesellschaft nicht bei ihnen einschleicht, sondern sie sollten sich Kraft holen beim Heiligen Geist, um ein enthaltsames Leben führen zu können und sich innerhalb der Ordnung Gottes einzunisten. Die Leute werden grausam sein, wir werden barmherzig sein. Sie werden das Gute nicht lieben, wir lieben das Gute und tun es sogar. Und ich will euch jetzt nicht langweilen, aber das geht noch weiter. Die Leute werden Verräter sein, wir aber sind treue Leute, okay? Ein Verräter ist jemand, der entweder jemand anschwärzt, wie Judas, den Jesus verraten hat, zu Unrecht. Oder ein Verräter ist auch jemand, der irgendetwas am Menschen an Fehler oder Sünde entdeckt hat und dann anfängt, anderen darüber zu sagen, um ihn so schlecht zu machen. Dabei lehrt die Bibel, dass die Liebe eine Menge an Sünden zudeckt. Das Blut Christi löst die Sünden auf. Aber wir können, wenn wir Sünde sehen, bei Menschen zudecken. Ich glaube, dass es uns allen so geht, dass die Menschen uns am vertrauensvollsten sind, die unsere Schwächen kennen, uns trotzdem annehmen. Wer kann das schöner sagen als Ehepaare, die immer noch glücklich verheiratet sind? Wenn man so eng zusammenlebt, da kann man nichts verbergen. Man ist offen und wenn man trotzdem noch nach Jahrzehnten Annahme feiert, das muss Liebe sein. Die Leute werden, wie heißt es hier, unbesonnen sein, aber wir handeln bedacht. Wir lieben Gott nicht nur von ganzem Herzen, sondern auch mit dem Verstand. Ich glaube nicht, dass Bildung uns erlösen kann, aber die Entwicklung unseres Verstandes ist kein Fehler. Es ist wichtig, dass auch Christen nicht nur glauben, sondern auch denken. Und auch das, was sie glauben, mit ihren Gedanken äußern und formulieren können. Wir sollen darüber hinaus wahrnehmen, dass Leute sich aufblasen, das heißt versuchen, mehr darzustellen, als sie sind, und sich wichtig tun mit neuen Trends und neuen Werten. Wir aber haben Substanz. Wir haben ja hier das große Wort über den Fundamentalismus auf dem Islamischen Staat, IS. Da ist es ja rübergeholt worden von einigen bösen Menschen, die noch aus kirchlicher Seite kamen und haben angefangen, die Freikirchen schlecht zu reden, indem man sie als Fundamentalisten darstellt. Warum? Weil sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort an uns Menschen sind. Und ich habe nicht selten im Theologenkreis referiert und bin auch an diesem Punkt angesprochen worden, weil meine Bibelarbeiten sehr viel Bibelsubstanz vermitteln. Warum zitieren Sie denn nicht so Philosophen, dies und jenes und so? Ich sage, ja, im Moment halte ich ja einen Wertevortrag gemäß der Heiligen Schrift und da bediene ich mich der Heiligen Schrift, weil sie die stabilsten Werte hat. Und dann wird erstmal liberale Theologie und alles ist ja überholt und da sind Übersetzungsfehler, Überlieferungsfehler. Und dann sage ich, bitte, das glauben Sie immer noch, das Märchen? Wissen Sie nichts von den Qumran-Funden? Und das war nicht nur Qumran-Fund Nummer 1 1948, sondern wir sind jetzt bei Nummer 10 angelangt. So viele Rollen sind gefunden worden in Grabeprojekten. Diese uralten Schriften belegen die Korrektheit der Überlieferung. Also wir haben schon Substanz. Wir sind nicht fundamentalistisch. Das heißt, die Lehre Jesu, wenn dich dein rechtes Auge ärgert, reiß es raus. Ich meine, dann würden wir alle einäugig rumlaufen bei dem Fernsehangebot, was wir da alles in die Häuser bekommen. Oder wie die Leute rumlaufen, auch kleidungsmäßig und so weiter. Da muss man ja schon sehr rein im Herzen sein. Denn Jesus sagt, dem Reinen ist alles rein. Und so kann man also auch diese Dinge großzügig übersehen inmitten der Gesellschaft. Und ein gerechtes Leben führen, wie auch der böse Lot in Sodom, wo die Stadt in grausamer Unmoral lebte. Seine Töchter waren noch unberührt. Wie schön, hat David Wilkerson auch gesagt, der viele Jahre in Los Angeles wohnte. Alle drei Töchter sind unberührt in die Ehe gegangen. Und das in Los Angeles, wo das Milieu entsprechend anders ist. Nun, die Leute werden also denken, dass wir mit unserer Substanz einer Einbildung unterliegen. Nein, wir haben Substanz. Eher vergeht Himmel und Erde, als dass Gottes Wort vergeht. Ist das nicht schön? Und darüber hinaus haben wir Leute um uns, die eben das Vergnügen lieben, mehr lieben als Gott. Interessant ist die Formulierung als Gott. Das heißt, das sind keine Atheisten, die auf Vergnügungssuchtskurs sind, sondern das sind Leute, die gottgläubig sind. Und trotzdem haben sie das Vergnügen gewählt, anstatt die Beziehung mit Gott. Und das werden wir bewachen. Wir werden bewachen. Ich lese euch nachher nochmal eine Prophezeiung vor aus unserer Zeit, die dieses Thema auch aufgreift. Dann gibt es einen Trend, dass es Leute gibt, die eine Form der Gottseligkeit haben. Ich würde sagen, das ist ein christianisierter Lebensstil in einer christianisierten Kultur, aber sie ist kraftlos in Bezug auf den Heiligen Geist. Sie ist nur eine Traditionsform. Sie hat nicht das echte Leben. Das wird eine Entwicklung sein. Es werden sich also alle möglichen Leute Christen noch nennen, obwohl sie substanzlos leben und nicht wirklich das Leben, was als Christ möglich ist. Aber die Bibel sagt, dass wenn man solche Leute trifft, dann halten wir unseren Glauben lebendig. Und die heißen, werden weiter beurteilt, dass das Leute sind, die die Kraft, die das Reich Gottes ausmacht, verleugnen. Das heißt eigentlich, gegen den Heiligen Geist sind. Jesus hat ja bei der Verheißung des Heiligen Geistes gesagt, ihr werdet Kraft empfangen. Und pass auf, dass du nicht dazugehörst. Da sind wir schon gleich beim Thema heute Abend. Aber lass mich dich mal anwärmen an diesem Punkt. Dieser Trend, ja, komm, wir sind ein ordentlich disziplinierter Haufen. Wir sind eine Gemeinde, am liebsten ja noch nur aus Akademiker und Studenten bestehend und so weiter. Irgendwie so eine Elitetruppe, die Disziplinen gelernt hat im Leben und die sich zu verhalten weiß. Nein, nein, unser Herr ruft seine Gemeinde durch Gnade zusammen. Wir können nicht unsere eigene Elite machen. Er tut hinzu. Ich gebe zu, bei Weitem bin ich nicht über jedes Mitglied in der Gemeinde froh gewesen, die der Herr dazu getan hat. Die haben einen viel Schwierigkeiten gemacht, aber wenn er es einem zumutet, werde ich doch ein Ja dazu finden. Einfach aus Glauben. Und so geht es auch für uns hier nicht irgendein Verein, mit großem sozialem Engagement, möglichst auch für die junge Generation gut dazustehen, dass die Gesellschaft Beifall klatscht, sondern unser wahres Geheimnis ist die Kraft von Gott, die uns auszeichnet und anders sein lässt. Dass das durchaus Leute für eine Zeit beeindruckt, kann geschehen, aber aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass sich das immer schnell dreht. Wenn der Geist der Herrlichkeit auf einer Gemeinde ist, wird sie Schwierigkeiten kriegen. Der Fürst dieser Welt, er mag keine kraftgeladenen Christen. Und natürlich kann man sich von dieser Kraft verabschieden, da hat man wieder Friedhofsruhe als Gemeinde und das ist das Thema, das hier angesprochen wird. So bitte, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, entscheide dich tief, wir wollen eine Gemeinde sein, die die Kraft des Heiligen Geistes liebt. Und dann heißt es hier weiter, von diesen wende dich weg. Das heißt, lass dich nicht anstecken, lass dich nicht mitziehen, sondern komm, bleib in der Gegenwart Gottes und sieh zu, dass du dort weitergehst. Okay. Ich finde es ganz toll, während dieser Entwicklung, dass unser Herr sehr humorvoll dasteht. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Und Jesus spricht ja von Satan. Er spricht von dem Antichristen, den Satan kreiert. Und seine Macht, die er ausübt, seine Verzauberungskräfte, seine Wunder, die er in der letzten Zeit tut, vieles mehr. Und all das Schreckliche, er erwähnt die Dinge, gucken Sie uns gleich näher an. Aber dann spricht er ganz souverän, letztendlich ist das eine vorübergehende Entscheidung. Und er weiß, dass Satan gebunden wird für 1000 Jahre. Er ist auch in der Endzeit der König aller Könige. Er ist der eigentlich Mächtige. Und ich möchte etwas von diesem lächelnden Humor in dieser Endzeit behalten, auch wenn man wegen seines Namens willen verfolgt wird. Könnte ich etliche Geschichten erzählen. Diskriminiert wird, isoliert wird, vieles mehr. Davon lasse ich mir doch meinen Humor nicht rauben oder meine Freude mir wegnehmen, dass es Menschen gibt, die mir übel gesonnen sind. Was haben sie alles getan? Von Muttern los an einem Autoreifen über Bombendrohungen mitten in der Nacht und vieles mehr und Killer geschickt mit Pistole vor dem Haus auf und ab gegangen und geschrien, ich bringe sie um und so weiter, nur weil ich seine Frau zum Glauben geführt habe. Nun, was soll man machen? Der Herr lacht über sie, weil der, der in uns ist, ist stärker als der in dieser Welt ist. Und das heißt es zu glauben. Und Glaube braucht Werke, das heißt auch zu leben. Das heißt für mich, Christus ist stärker, das nehme ich auch emotional auf und das löst Freude aus. So bin ich also in einer beginnenden oder, ja, man weiß nicht, wie dramatisch es noch kommt, Endzeit, aber ich möchte meinen Beitrag leisten, dass ihr auch einen Teil dieser Fröhlichkeit in euch tragt, die mich seit Jahrzehnten so beschenkt. Sie ist von Gott, diese Freude. So, was können wir tun? Römer 12, 21 belegt es, was ich hier eigentlich dargestellt habe in der Negativliste. Ich habe einfach eine Positivliste hinten dran gehängt. Hier ist der Kernsatz: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist unser zeichenhaftes Sein. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen mich sputen, denn in 5 Minuten gönne ich euch eine Pause. Ich gehe mal da rein, dass Jesus die Endzeit also mit einer Zunahme moralischen Verfalls beschreibt. Das sieht dann so aus, dass er auf der einen Seite es so darstellt, als wenn das Böse das Gute verdrängt, Thema der große Abfall. Doch ist das nur so, dass das nur eine Seite ist. Vor allen Dingen geht es ja um die Bewahrung der Gläubigen inmitten dieser schwierigen Zeit, damit sie dem Bösen lernen zu widerstehen. Und darüber hinaus hat er auch Worte gesagt: Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und ich glaube, dass wir mit Jesus auch den allerbesten Hirten haben, den man haben kann. Wenn man ein wiedergeborener Christ ist, ist man Kind Gottes, und Jesus weiß, wie schwer das Leben auf dieser Erde war, als er auf diesem Planet war. Und ich glaube, wir haben keinen, der barmherziger ist mit uns als er. Und er ist noch unser Aufpasser. Das lässt mich zuversichtlich sein. Also Jesus sagt dann aber auch immer wieder: Seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam in Bezug auf diese Entwicklung und achtet darauf, was der Geist der Gemeinde sagt. Und dann landen wir also beim Prophetischen. Jesus prophezeit ja mit Matthäus 24, 25 und 26. Aber er lehrt auch, dass der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, die Gemeinde Jesu in die Zukunft hineinführt, auch in die Wahrheit des Wortes Gottes. Und er wird das Kommende verkünden. Und das sehen wir eben auch an Jesus, der gesalbt worden ist und anfängt, die Zeichen der Endzeit zu beschreiben. Und ich habe die mal hier ein bisschen nummeriert. Da sind also diese Punkte, die wir gleich mal durchgehen. Also 11 an der Zahl und dann natürlich nicht nur Überschriften, sondern auch ein bisschen Substanz. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, jetzt würde ich vorschlagen, 1/4 Stunde Pause. 0 mal beginnen, vorweg die Zeichen der Vergangenheit. Als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm für sich allein und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und dann lesen wir, dass Jesus von seinen Leuten zunächst einmal erwartet, dass sie die Zeichen, die früher geschehen sind, verstehen, die aber eine doppelte Bedeutung haben in Bezug auf die Endzeit. Und er hat ein Gespräch mit Theologen geführt damals. Das ist nachzulesen, Matthäus 16 ab Vers 2, da spricht er zu den Pharisäern, also die damalige, die 5 Bücher Mose, sehr gut kannten. Wenn es Abend geworden ist, so sagt er: Heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Also Zeichendeutung der himmlischen Konstellation. Frühmorgens sagt ihr: Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Ich habe gelernt von einem Bauern: Wenn der Mond einen Hof hat, regnet es einen anderen Tag. Da hat der Herr überhaupt nichts gegen, dass wir uns den Himmel angucken und studieren und daraus Vorhersagen kreieren. Ja, wenn die Sonne feuerrot untergeht, dann wissen wir, morgens wird schönes Wetter. Und der Herr sagt: Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und macht damit deutlich, dass er von uns erwartet, dass wir Zeichen der Zeit lernen zu deuten und bringt jetzt Beispiele. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Da gibt er ein Zeichen. Es ist hochinteressant, wenn man das Alte Testament erstmal aus der Sicht lernt zu lesen. Das Gottes Wort ist ja ewig. Und sein ewiges Wort baut er in eine Biografie namens Jona, der vom Fisch verschluckt wird. Ihr kennt seine Geschichte. Und diese Biografie ist zugleich ein endzeitliches Zeichen in Bezug auf den Messias und wie er umkommen wird. Aber danach auch wieder aufersteht. Denn Jona ist im Bauch des Fisches ja nicht umgekommen, sondern er lebte danach weiter und predigte in Ninive. Wo? In Ninive. Das sind die Nationen, die Heiden. Christus wird nach seiner Auferstehung zur Rechten Gottes, sendet seine Kraft und sendet seine Leute in alle Welt, in die Heidenländer, wozu wir ja auch gehören. Also merkt man, boah, das sind ja interessante alte Biografien, aus denen wir was nehmen können. Und dann spricht er davon, dass Ninive damals einen ja recht lustlosen und demotivierten Jona als Prediger erlebten und trotzdem Buße taten. Und dann verweist er auf sich, denn darüber waren sich die Leute einig. Niemand sprach so vollmächtig wie Jesus Christus und sie taten nicht Buße, die Pharisäer. Und dann sagte er, die werden einmal aufstehen und sagen, warum habt ihr nicht Buße getan? Der Messias selbst hat zu euch gesprochen. Und dann geht er hier weiter mit der Königin des Südens, die nach da 1000 Kilometer nach Israel reist, um dort die Weisheiten Salomos zu studieren. Und sagt, diese Frau, die hat Entbehrungen auf sich genommen und Gefahren um die Weisheiten Salomos. Und ihr, ich komme zu euch, ihr besucht euch hin und her in den Orten und predige euch das Reich Gottes und ihr reagiert nicht. Oder hier, wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wenn wir wissen wollen, also wann die Gnadenzeit zu Ende ist, erwartet Jesus von uns, dass wir diese alten Biografien in Bezug auf die Endzeit deuten. Er kommt und sagt, es wird sein wie zu Noahs Zeiten. Und dann fängt er an, in Matthäus 24 das Ganze zu erklären und nennt 2 umkämpfte Zeichen vorweg. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Exkurs. Dieses Geschlecht, er spricht über Israel, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Wir haben einmal den Kampf um Israel als Zeichen der Endzeit und der Kampf gegen die Bibel als Zeichen der Endzeit. Und zu beiden sagt er, wird nicht vergehen, wird nicht vergehen. Und gehen wir doch nur mal zu Israel. Wer ein bisschen Völkergeschichte studiert hat, weiß, dass es jede Menge Kleinvölker gab, die durch Völkerwanderung aufgrund von Hungersnot, Krieg oder so, sich immer eingeheiratet haben in die anderen Länder, wohin sie vertrieben worden sind. Und dann auch ihre Identität verloren haben über die Generation. Aber es gibt nur ein Volk, das Israel darstellt, das 2000 Jahre bis an die Enden der Erde verstreut war und seine Identität nicht verloren hat. Und jetzt wie die Zugvögel zurückkehren, wie der Herr es mit 125 oder 26 Bibelstellen vorhergesagt hat, die sogenannte Elia, die Rückkehr des Volkes Israels als Zeichen der Endzeit. Und ihr sitzt in der Pole Position und dürft das in der Zeitung lesen. Israel als Staat mit 1948 der Staatsgründung beginnt für mich, nach meinem Bibelwissen, die Endzeit. Weil es ein massives Zeichen, das man in der Bibel an diversen Stellen nachlesen kann, wo Gott immer wieder durch Propheten gesagt hat, ich werde mein Volk wieder sammeln am Ende der Tage. Leben wir also in der Heilsgeschichte 2000 Jahre Gnade. Und jetzt kommt kein Datum, wann kommst du wieder? Wann ist die Gnadenzeit vorbei? Wann ist das Ende der Welt? Er nennt kein Datum, aber Zeichen. So habt ihr Israel als Zeichen. Und Israel ist in einer hohen Geschwindigkeit. Die können gar nicht so schnell Wohnungen bauen. 300.000 Juden in der Ukraine haben Einreiseantrag gestellt. 700.000 Juden in Frankreich wollen nach Israel. Die können gar nicht so schnell die Wohnung bauen. Und dann die Nationen kritisieren die Siedlungspolitik, weil das ist ja nur so ein kleines Land und die verstehen das alles nicht. Das sind halt andere Kräfte, die gegen die Entwicklung Gottes mit Israel sprechen. Großes Thema kann ich hier nur so streifen. Als Zeichen soll Israel dir in der Endzeit vor Augen stehen. Gott beschützt dieses Land. Gott hilft diesem Land und diesem Volk, weil es seine erste Wahl ist. Und er wird sich am Ende der Zeit Israel offenbaren. Israel wird sich in einem Nu bekehren, weil sie zutiefst auf den Messias warten. Wir haben noch nie so viele Gemeindeentwicklungen in Israel gehabt wie in den letzten Jahren. 2003 hatten wir 3 Gemeinden. 2009 über 100 Gemeinden. 2016 über 200 Gemeinden in dem kleinen Land. Es breitet sich aus, es ist letzte Zeit, der Herr tut sein Werk und erfüllt vor unseren Augen in wunderbaren Weise sein Wort. So, und das Wort wird auch nicht vergehen. Ich habe schon was zu den Qumran-Funden gesagt, die biblische Überlieferung belegen, dass sie richtig ist. Lasst euch das nicht ausreden, gerade in der Schule geht man sehr abfällig mit der Bibel um, als Trend dieser Gesellschaft. Wenn sie uns schon Gott nicht wegnehmen, wollen sie wenigstens sein Wort, worauf unser Glaube ruht, wegnehmen. Und das ist ein Zeichen der Zeit. Die Leute werden sich ähnlich wie zu Noahs Zeiten verhalten. In jenen Tagen vor der Flut waren die Leute wie folgt. Sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Was ziehen wir daraus? Sehr moderat beschrieben. Dort steht nicht, sie fraßen und sauften. Ganz normal, das Essen, wenn ich an all die Kochshows denke, die da so über unser Land gehen. Und das ist ja der neue Gott, unser Bauch. Also wie delikat der umgarnt werden muss und gefüllt werden muss. Gut, also ich bin auch ein Genießer, esse auch gerne, aber bitte, es soll nicht unser Gott sein. Sie essen, sie trinken. Auch das ist im grünen Bereich, will ich auch so stehen lassen. Der Mensch muss essen und er muss trinken, um zu leben. So, und dann heißt es weiter, sie heirateten und verheirateten. Wie schön, heute muss man ja auch schon mal ein bisschen nachhelfen. Ich mache solche Single-Tage jetzt schon seit 27 Jahren. Eine Woche hat Gott mir gesagt, gibst du den Singles. Jetzt am Montag fliege ich nach Zypern, habe da 100 Singles wieder zusammen. 2/3 findet innerhalb von 2 Jahren ein Ehepartner. Ist übernatürlich, was dort geschieht. Die Sache müsste schon längst tot sein, weil wenn 2/3 es nicht mehr nötig haben, wiederzukommen, läuft so eine Sache aus. Dass sie immer noch lebt, ist übernatürlich. Kann ich nicht anders sagen. Ja, wir würden heute sagen, sie heiraten, verheiraten, wenn sie es denn mal täten mit dem Heiraten. Ne? Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber Lukas beschreibt noch eine andere Weise, dass sie bauen. Natürlich, dass eine Wohnung muss renoviert werden, eingerichtet werden, gehört alles zu. Da ist eigentlich nichts an Sünde gesagt in Bezug auf die Endzeitgesellschaft, sondern da ist nur eine Botschaft drin versteckt. Überleg mal, ob du es entdeckst. In lauter zeitlichem Engagement hat unsere Gesellschaft keine Zeit mehr für das Ewige. Das Engagement im Zeitlichen wird unsere Gesellschaft auszeichnen. Er hätte natürlich auch böse Dinge sagen können, die in unserem Land geschehen. Aber er ist mal ganz moderat dahergekommen und sagt, dass keine Zeit mehr für das Ewige ist, dass sie nicht mehr in meinem Namen zusammenkommen, dass Kirchen leer werden, das steckt da ja alles hinter. Dass die Bibel nicht mehr gelesen wird, dass Gott nicht mehr gesucht wird im Gebet. All diese Dinge könnte er ja alles nennen. Aber diese versteckte Botschaft gefällt mir, weil sie so delikat daherkommt. Und dann aus diesem ganz normalen Beschäftigtsein um das Zeitliche gibt es einfach einen von Gott gesetzten Zeitpunkt, wo die Zeit der Gnade zu ist. Und ich kann mir die Dramatik vorstellen, wie die Leute plötzlich, als die Fluten kamen, in dieser Steinwüste Judäas da auf dieser Arche zurobten, um an der Tür klopfen, mach auf, wir wollen da rein. Und drinnen schallt da dumpf die Stimme von Noah, kann nicht, Gott hat zugemacht. Und so wird es dramatisch sein, wenn Gott die Zeit der Gnade, wo man durch Christus gerettet wird, vorübergehen lässt, dass danach keiner mehr Gnade finden kann. So wird es sein, jedenfalls steht es hier so. In 2. Petrus 2, Vers 5, da lesen wir, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Ich glaube, ich brauche da jetzt nicht weiter drauf eingehen, das nimmt mir jetzt zu viel Zeit, auf diese vergangenen Zeichen zu achten. Und wir gehen mal rein, ein bisschen in den Überblick hier, den ich in dieser Grafik euch vor Augen führen könnte. Wir haben einmal den großen Stream da in der Mitte, sind die Völker. Dann sehen wir die Sammlung Israels, die ist leicht grün gefärbte, dass die Endzeit mitbestimmt, gemäß der Bibelstellen, die ringsherum da sind. Und wir sehen hier ganz oben den Zeitpunkt, wo Jesus seine Leute holt. Und der große Abfall und so weiter dann weiter bergab geht. Die Bibel lehrt uns, dass die Christen, die hier als gelb mit eingezeichnet sind in verschiedenen Ländern, durch ihre Gebete den dramatischen Abfall aufhalten. Wenn jemand zu euch sagt, spricht Jesus, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. So, ich habe dieses erste Zeichen nach der Kenntnis über vergangene Zeichen, die bereits gelebt worden sind, die aber für die Endzeit eine Bedeutung haben. Das haben wir jetzt abgehakt. Punkt 0 war das bei mir. Jetzt hier die religiöse Verführung nach Matthäus 24, 23. Was mir hier auffällt an diesem Text ist, dass also Christus ist ja der übernatürlich Begabte oder übernatürlich Befähigte, Jeshua Retter, dass viele übernatürliche Dinge geschehen. Das passt gar nicht in unser materialistisches System, nicht in unser Bildungssystem. Und wenn ich es nochmal viel kleiner mache, es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, zeigt uns, dass also die religiösen Aktivitäten in der Endzeit zunehmen. Wir denken, dass wir Religion eigentlich nicht brauchen, weil wir in der Bildung diese Dinge alle entlarven. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen uns Religion und gerade Europa mit seiner 1000 Jahre alten Wurzel christlich-jüdischer Denkweise und Glaubensweise und jetzt mit den muslimischen Migranten, die in unserem Land kommen oder auch hier arbeiten, entdecken wir eine Auseinandersetzung, die unsere Gesellschaft eigentlich gar nicht wollte, aber die ist halt mitgebracht und bringt das Glaubensthema wieder hoch. Wir haben auf religiöse Verführung zu achten. Das ist ein Zeichen der Endzeit, dass die zum Teil auch übernatürliche Fähigkeiten aufweisen, macht Jesus mit dem, sie werden große Zeichen und Wunder tun. Ich habe mich mal gefragt, ein bisschen scherzhaft darf ich sein, ne? Der Herr lacht ihrer. Wer ist denn da besonders anfällig, wenn Zeichen und Wunder geschehen? Nun, nach meiner Überlegung, so die non-charismatischen Gemeinden eher nicht, die vermuten und verdächtigen grundsätzlich schon antichristliche Spätverführung, wenn irgendwo ein Wunder geschieht oder ein Zeichen. Ich glaube, dass eher die Pfingstlichen und Charismatischen und die leicht spirituellen und die esoterischen und so weiter, die könnten da eine besondere Verführung erleben. Und das ist doch sehr natürlich, wenn wir an die ganze Bibel glauben, kommen wir um die Zeichen- und Wunderberichte nicht rum. Und auch die Verkündigung, dass wir größere Dinge tun als Jesus, hält eigentlich diese Spannung aufrecht. Und wenn man in so einer Gemeinde ist, wo das alles gelehrt wird, aber nie ein Wunder geschieht oder ein Zeichen übernatürlicher Kraft, entsteht ein Mangel unter den Leuten. Und in dem Moment, wo irgendwo also angebliche Erweckung ist, zack, sitzen die im Flugzeug und sind dorthin. Ich möchte das nur einfach mal so als Randbemerkung hier lassen. Vielleicht hat es später für den einen oder anderen noch eine hilfreiche Bedeutung bei Entscheidungen, die anstehen. Jesus sagt dazu eines: Seht zu, dass euch niemand verführe. Also die Aktivität wird auf uns zukommen. Nicht wir suchen die Verführung, sondern die Verführung kommt auf uns zu, über Medien, wie auch immer, das heute ja alles so leicht ist. Und will uns verführen, das heißt irreführen, eigentlich im Altgriechischen hier, und uns gedanklich letztendlich wegbringen von der Einfalt in Christus. Ich erspare mir die Exegese und gehe mal weiter rein in die Bemerkung, viele falsche Propheten, das heißt also, wir werden es auch mit den sogenannten Vorhersagen zu tun haben, die immer mehr wohl sich ausbreitet. Es gibt ja verschiedene Initiativen, die nicht nur im Bereich des Islams, sondern auch im Bereich der Kirchen immer wieder auftreten. Kleine Verführungsgruppen, die dann irgendwann ihr wahres Gesicht zeigen. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Es gab vor einigen Jahren eine sogenannte Bewegung im Bayerischen Wald. Ich will jetzt keine Namen nennen. Jedenfalls hat das einige Leute fasziniert, weil dort angeblich eben Leute auch zum Glauben kamen, die das auch bezeugt haben und auch Heilungen geschahen und auch Gott zeichenhaft dort wirkte. Was dazu führte, dass immer mehr Touristen, Christentouristen dorthin fuhren, das Wochenende dort zu verbringen. Und dieser Mann, der das dort aufführte, hatte in einem Punkt eine große Schwäche. Er hat sich nicht geistlich abdecken lassen, hat nicht Rat gesucht. Erst hielt er sich so ein bisschen zu Wolfhard Magis und Peter Wenz und zu diesem D-Netz der charismatischen Freien Gemeinde, hat dann aber später auch sich dort das verdorben und rief irgendwann mich an und er fühlt sich mit mir sehr verbunden und so. Ich sage, ja, die Verwandten, die am weitesten weg wohnen, sind die Liebsten und so. Jedenfalls merkte ich, dass er sich völlig verrannte, die Leute wirklich verzauberte und zu guter Letzt also Lehren wie Christus in dir, ich gebe euch ein praktisches Beispiel, dermaßen überhöht hat, das war nicht oft gepredigt in der Zeit, Christus in dir, das ist noch Watchman Nee, 70er, 80er Jahre und dann war ziemlich still. Was bedeutet es, Christus in mir? Und deswegen waren Christen verführbar. Er hat sie so, ich gebe euch nur ein Beispiel, gesagt, die Bibel sagt, dass mit Christus uns alles geschenkt ist. Und die Bibel sagt, dass wir diesen Christus in uns entdecken sollen. Jetzt, wo du entdeckt hast im Glauben, dass Christus in dir wohnt, hast du mit ihm alles geschenkt und brauchst nicht mehr beten. Du hast es ja schon. Merkt ihr? Das ist Konsequentmacherei anhand der Heiligen Schrift, um sich abzusetzen und letztendlich die anderen für dumm zu erklären, dass sie immer noch beten und bitten. Dabei lehrt kein Geringerer als Jesus, haltet an im Gebet. Paulus, haltet an im Gebet. So sollt ihr bitten. Und. Aber Verführung beginnt also an einem Punkt, wo wir, sagen wir mal, Vakuum in uns tragen, Zeichen und Wunder. Und dann kommt die Lehre, die dann wegführt und dann hat er ja ein Verhältnis mit seiner Sekretärin und dann hat er das auch dargelegt. Früher, als wir noch nicht in Christus waren, haben wir unseren Ehepartner im Fleisch gewählt, als natürliche Auslese und jetzt, wo Christus in uns, suchen wir die Frau im Geist und hat seine Ehe legitimiert Und dann ging natürlich Ringelpiez mit Anfassen durch die Gemeinde und alle suchten sich jetzt einen Ehepartner im Geist. Dann endlich sind einige aufgewacht und sind zurückgegangen und haben diesen Trend nicht mehr gefolgt. So, dadurch, dass viele falsche Propheten auftreten werden, werden wir viele Variationen erleben. Ich habe jetzt gerade am Wochenende gehört, in der Schweiz, da ist jemand, der Leute fasziniert und irgendwie so eine Vermessung bei Christen vornimmt und sich besonders hervortut und der dann aber, wenn er die Leute hat, ihnen Angst macht, wenn ihr uns verlasst, kann ich euch sagen, viele, die uns verlassen haben, sind sehr schwer krank geworden und dann gestorben. Und versucht so dann nicht mehr in Freiheit des Geistes, sondern in zwanghafter Vorhersage die Menschen zu binden. So, ich weiß nicht, was da noch alles kommt, interessiert mich eigentlich nicht, aber vom Alltag her stößt man auf sowas, weil die Leute einen dann um Rat fragen, beziehungsweise diese Persönlichkeiten einen sogar kontakten und dann beratungsimmun sind. So, wir haben falsche Propheten am besten so zu erkennen. Guck mal, da gehe ich mit euch ins Alte Testament. Wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es das Wort, das nicht der Herr geredet hat. So einfach ist das, einen falschen Propheten zu entlarven. Er sagt etwas, behauptet etwas und wir dürfen gelassen sein und gucken, ob das eintrifft. Ja? Seid also nicht so schnell unruhig, wenn irgendjemand irgendwas prophezeit. Wir hatten da schon allerhand Irrtümer. Leute haben also wegen dem großen Exodus aus der UdSSR Busse gekauft, den Keller voller Nahrungsmittel getan, um die dann aufnehmen zu müssen, weil das irgendein Prophet gesagt hat, der in unseren Kreisen sogar noch legitimiert erschien. Und letztendlich sind die Nahrungsmittel verschimmelt und die Busse verrostet, weil sie nie zum Einsatz kamen. So passt auf, dass ihr euch in diesem Punkt nicht so leicht verführen lasst. 5. Mose 13, 2 heißt es, es gibt Propheten, die können sogar das Zeichen tun und ein Wunder eintreffen lassen. Lest ihr das? Vers 3 da. Und das Zeichen und Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er nun sagt, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen. Also da haben wir ein zweites großes Kriterium der falschen Propheten im mosaischen Gesetz niedergeschrieben. A, dass sie aufhören und sie sagen, es trifft, warte ab, wenn es eintrifft, ist es von Gott, dann kannst du das zu Herzen nehmen. Und auf der anderen Seite, wenn einer kommt und dir sogar Zeichen und Wunder gibt, aber dann ein anderes Evangelium verkündet, das nicht Gottes Wort entspricht, dann sollst du dich da fernhalten. Okay? Ich denke, das ist eine einfache, klare Richtlinie, die uns die Heilige Schrift hier gibt. Und dann ist der zweite große Punkt Kriege. Da will ich jetzt nicht viel drüber sagen. Aber wir haben circa 45 Kriege zurzeit. Nicht alle schaffen es in die Medien. Wir sind wirklich kriegsmäßig schlecht unterwegs gewesen. Das heißt, viele Tote. Erster Weltkrieg, 12 Millionen Tote. Zweiter Weltkrieg, 55 Millionen Tote. Und wenn man hier anguckt, was in den letzten 300 Kriegen mit 36 Millionen Toten, und da ist Syrien und Ukraine und dies und das noch gar nicht mal mit bei. Kriege sind also schon immer gewesen und diese dramatische Zunahme innerstaatlicher Krise ist auch nun geschichtlich belegt. Ich möchte euch damit nicht langweilen, das lest ihr jeden Tag in der Zeitung. Aber ich möchte auch euch nicht vorenthalten, eine alte Prophetie von einem Priester namens Malachi, der auch ein Evangelist war in seiner Zeit und auch prophetisch begabt war, lebte also im Jahr 1139 und ist von Irland nach Rom gepilgert und war also da von dem unheiligen Leben der Römer so schockiert, dass er in die Einsamkeit floh. Und da, ähnlich wie Johannes auf Patmos, eine Vision hatte, die er in 111 Verse fasste. Und diese sind alles, wie alles Außerbiblisches, also mit Vorsicht zu lesen. Aber ich möchte einfach nur mal euch anregen mit solchen Dingen. Ich würde jetzt das nicht eins zu eins übernehmen, aber ich bin aufmerksam. Ich wache. Was geschieht? Wo hat Gott was vorhergesagt? Und es sieht so aus, als wenn diese Malachis, das ist nicht zu verwechseln mit Maleachi, Vision wirklich auf unsere Tage passt. Er schreibt zum Beispiel, wenn sich alles wie ein Wirbelsturm um Jerusalem dreht, kommt ein Papst aus dem Osten, die Labore Solid. Und das ist ja der erste Papst, aus dem Osten war ja Papst Johannes der Zweite, Paul der Zweite. Ihm folgen nur noch zwei Päpste. Der vorletzte, das wäre der Benedikt gewesen, versucht zwischen Juden und Arabern Frieden zu schaffen, um Jerusalem zur Hauptstadt der Welt zu machen. Danach folgt der letzte, der 266. Papst. Er macht sich zu Gott und Jerusalem zu seinem Thron, bis Gott ihn in Ketten legt. Damit ist die weltliche Kirchengeschichte zu Ende. Im Vatikan befinden sich tatsächlich nur 266 Flächen. Davon sind 265 Papstbilder schon mit Abbildung also belegt und nur noch ein Rahmen ist leer. Das alles klingt ein bisschen verschwörungsgemäß, aber ich habe es zur Kenntnis genommen, weil ich auch Kirchengeschichte liebe und solche Dinge gerne wie Pilze suchen, rausholen und dann nur noch rauskriegen muss, ist er giftig oder genießbar. Das dritte große Zeichen, das uns der Herr gibt, sind Hungersnöte. Es werden Hungersnöte da und dort sein. Matthäus 24, 7. Ursachen und Zweck von Hungersnöten sind im Alten Testament ja oft als Gottesgericht dargestellt. Das will ich mal jetzt nicht weiter behandeln. Auch Offenbarung 6 ab Vers 5 spricht von dem sogenannten schwarzen Pferd, das eine Waage hatte und dann Teuerung der Lebensmittel darlegt. Da ist schon was dran. Wir haben ja sehr große Hungersnot hier in diesen Gebieten, die ihr da auf der Folie kurz überfliegen könnt. Und dann seht ihr letztendlich, das Ganze spitzt sich zu. Und das ist auch statistisch dann dargestellt, wie also auch Hunger durch die ganzen Biosprit oder Biodiesel auch produziert wird. Weniger Ackerbauflächen für Nahrung, dafür verfahren wir das auf den Autobahnen. Und das Ganze bringt dann die Teuerung in die Lebensmittel rein, jedenfalls für die armen Länder. Denn Indien exportiert den meisten Reis nach draußen und lässt die eigene Bevölkerung hungern. Das sind eine Spirale, die in unserer globalen Wirtschaft wirklich traurig ist. Ich gehe mal hier schnell zu den Naturkatastrophen. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein, sagt Jesus, als Zeichen. Dies aber ist der Anfang der Wehen. Die Zunahme der Erdbeben ist real. Das wissen wir von unseren Physikern mit all ihren Messinstrumenten und Sensoren, die man eingebaut hat. Und es ist erschütternd, fraglos für alle, die es trifft. Ich habe hier Nepal noch notiert, ganz frisch damals, als ich diesen Vortrag das letzte Mal hielt, vom 25.04.15, tausende Tote. Letztendlich bin ich mal bei der Versicherung reingestiegen im Internet und fand also diese Datei mit den Werten, wie also die Zunahme der Versicherungsschäden durch Naturkatastrophen abläuft in den letzten 40 Jahren, und das entspricht in etwa dem, was die Heilige Schrift uns weitergibt. Dann kommt der große Abfall. Sie werden euch im Bedrängnis überliefern, euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und hassen. Und da spricht Jesus von Israel, dass sie gehasst werden, überträgt das aber auch dann im Kontext auf die Christenheit. Das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 12, wo Satan als Schlange dargestellt wird, wie er versucht, die Jungfrau, die ein Kind hat, zu töten, es aber nicht schafft. Und dann wendet er sich denen zu, die den Namen ihres Sohnes hat, die nach Jesus genannt sind. Und Christenverfolgung ist zurzeit sehr dramatisch in der Entwicklung. Wir haben, wir sind als Christen die meistverfolgteste Gruppe weltweit. Jetzt im Juni traf ich Reuven Rivlin, den Bundespräsident, würden wir sagen, von Israel. Und er sagte zu uns geistlichen Leitern, ich möchte euch eines mitteilen, und es bleibt nicht verborgen, die Zunahme der Verfolgung ihrer Glaubensleute, der Christen. Wir Juden wissen, was Verfolgung ist, was Diskriminierung ist und wegen unserem Glauben und unserer Herkunft getötet zu werden. Sie sollen wissen, dass wir in der Vereinten Nationensitzung unsere Stimme erheben werden und uns an ihrer Seite der Christen stellen. Ich hätte ihn fast um Hals gefallen und gesagt, was für ein schönes Wort in dieser Zeit, dass auch die israelischen hohen Politiker merken, es gibt einen Unterschied zwischen Christen und Christen. Und sie machen den, sie entdecken die Christen, die Israel lieben und stehen an ihrer Seite. Wir sollen bei dem großen Abfall, der vor unseren Augen geschieht, die evangelische Kirche wird 10.000 verschiedene Kirchenobjekte verkaufen in den nächsten 15 Jahren. Sie zieht sich von der Basis zurück, weil die Basis nicht mehr in die Kirchen geht. Warum soll sie dann Kirchengebäude teuer verwalten? Es ist ein Rückzug vom Volk, eine Aufgabe ihrer eigentlichen Mission. Und ich bete, dass die Freikirchen aufwachen und ihre Kraft sich holen, in dieser letzten Zeit ein Licht anzuzünden. Und diese vielen, vielen Millionen von Menschen, die mal in der Kirche waren, wenigstens einmal im Jahr zur Kirche gingen, doch bedienen. Wenn wir aber unter uns bleiben, isoliert als Freikirchen uns selbst gefallen, leisten wir indirekt einen Beitrag zum großen Abfall. Darf ich das mal so deutlich sagen? Ihr habt ja gute Nehmerqualitäten, nicht? So, ich werde die Exegese auslassen und gehe nochmal in die antichristliche Herrschaftszeit rein. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich werde es anders machen. Ich zeige euch nochmal den Überblick, weil ich habe nur noch 8 Minuten. Und gehe mal in diese Übersicht rein für euch. Da seht ihr sie jetzt. Da. Wir haben also eine ganze Liste an Zeichen, die der Herr uns mitgibt. Der große Abfall wäre Nummer 5, die antichristliche Herrschaft Nummer 6. Und dann die antichristliche Herrschaft wird doch nach der biblischen Beschreibung aufgrund einer globalen wirtschaftlichen Notsituation sein, dass die Regierenden nicht weiter wissen und er wird eine globale Lösung schaffen, wird ähnlich wie Hitler in der großen Rezession der 30er Jahre mit großem Erfolg Arbeitsplätze schaffen und wie ein Wunder wird das Volk auf dem Globus aktiv und folgt dieser Richtung und dann inmitten seiner Herrschaft fängt er an, sich als Messias darzustellen und wird sich im Tempel in Jerusalem niederlassen, um angebetet zu werden. Er müsste von seiner Biografie sogar Jude sein, denn Israel würde nie einen Messias zulassen, der sich in den Tempel setzt, wenn er nicht jüdisches Blut hätte in seiner Ahnenfolge. Und es zeigt uns auch, dass der Bau des Tempels tatsächlich geschehen wird. Da gucke ich auch sehr hin. Die orthodoxen Juden haben bereits einen Bauantrag genehmigt bekommen und werden einen Tempel 1:1, wie er einmal auf dem Tempelberg stehen soll, in der Negev-Wüste bauen. Sind noch in den letzten Vorbereitungen. Da wird auch praktisch werden, dass dann, wenn die Genehmigung kommt, sie ganz schnell den Tempel im Originalzustand gemäß der Heiligen Schrift und herstellen können. Und wir werden dann die große Trübsal parallel erleben, die unterbrochen sein wird von Punkt 11, nämlich die Entrückung. Es gibt drei Varianten. Die einen sagen, bevor die Trübsal beginnt, werden wir entrückt. Das ist die amerikanische Version. Die lieben das Bequemere. Und dann haben wir insbesondere die osteuropäischen Christen, die also nach der Trübsal, erst nach schwerem Leid, und der Osten Europas ist mit seiner Bevölkerung durch viel schweres Leid gegangen. Da ist eine höhere Leidensorientierung und auch Leidensbereitschaft. Während die westlichen, Westeuropa, auch bis nach Afrika rein, habe ich jetzt gemerkt auf den Reisen, ist die Mitte in der Trübsal als möglicher Zeitpunkt für die Entrückung gegeben. Datum und Uhrzeit weiß aber keiner, auch nicht die Zeugen Jehovas, die jetzt gerade Versuch Nummer 6 wagen. Ob wir die beiden Zeugen mitkriegen, vermag ich nicht zu sagen. Sie werden in Israel aufstehen und werden die Medien nutzen und in der ganzen Welt Buße und Asche predigen, dass es ihnen ein Ärgernis ist. Gott gibt ihnen auch Autorität. Und dann wird man die zwei Zeugen endlich loswerden, wird sie ermorden, wird ihre Leiche nicht verscharren, sondern als Abschreckung im Internet lassen und im Livestream. Und Gott wird sein Wunder an diesen beiden tun, sie zu sich nehmen. Die Zahl 666 wird uns begleichen. Wir werden merken, dass wir kontrolliert werden. Wir werden Nummern bekommen. Das Bargeldlose an Zahlungsverkehr ist vorhergesagt. Ich rate allen Christen, wieder zum Bargeld zu greifen, denn solange, müsst ihr mal Peter Hahnes Buch über Finger weg von unserem Bargeld lesen. Dieser Christ und Journalist und Moderator im Fernsehen ist uns ja gut geläufig. Er bringt genügend Fakten und macht nur ein Fazit. Leute, benutzt euer Bargeld. Solange genügend Leute in Deutschland das Bargeld benutzen, werden die Banken und die Politiker wegen unserer demokratischen Wahlen sich nicht hinreißen lassen, uns das Bargeld wegzunehmen. Aber der Trend ist da, die Abschaffung des 500-Euro-Scheins ist also diese Salamitaktik, um uns dran zu gewöhnen. Man hat kleine Länder gesponsert, wie Schweden, die zu 95% bargeldlos schon unterwegs sind. Auch unsere Gottesdienste laufen mit einem Kartenleser, die Ordner beim Opfer einsammeln, nicht mehr mit Bargeld und so weiter. Und letztendlich werden wir dann Teil der Banken. Wenn die Banken Misswirtschaft, hängen wir drin. Griechenland lässt grüßen, 60 Euro am Tag, mehr gibt's nicht. Und wir sind alle habhaftbar. Das ist der große Deal, wie man uns dann enteignet. Auch wenn mit jeder Bargeldzahlung sofort das Urteil von Schwarzgeld im Raum ist, was ja überhaupt nicht stimmt. Belegführungen müssen doch laufen. Ging doch jahrelang. Ihr werdet sehen, ihr werdet erzogen. Die junge Generation, ich sehe es bei meinen Kindern, nur mit Karte, weil alles schön dokumentiert ist, man Übersichten hat, ist alles viel bequemer. Und in Wirklichkeit muss ich einfach nur sagen, ja, über die Bequemlichkeit läuft Verführung. Und letztendlich sind wir dann ein Opfer. Und dann werden wir nur noch kaufen und verkaufen können, wenn wir uns nummerieren lassen. Und das läuft heute mit Chip. Man hat schon Edeldiskotheken in Barcelona und überall, wo es schick ist, so einen Chip zu haben. Man braucht sich nicht ausweisen, geht einfach durch die Lichtschranke, durch den Scanner und bezahlt. Und das läuft über diese Schicht, läuft mehrgleisig. Es läuft im Bereich der Tiere. Tierschutz ist ja hoch angesagt, die Liebe zu den Tieren. Und so weiß man immer, welches Tier woher kommt, wo registriert ist. Und manche Altenheime haben so Projekte für Demenzerkrankte, kriegen auch diesen Chip, natürlich nur mit Einwilligung der Kinder und dies und das und jenes. Und so erobert dieses seinen Siegeszug zunächst in positiver Weise, um uns später zu knechten. Das alles ist nicht schön, aber es gehört mit hinein. Ich möchte euch abschließen, falls du, Pastor Nico, die Gemeinde nicht schon in dieser Sache informiert hast. Ich habe in meiner Eigenschaft als Leiter der europäischen Pfingstbewegung damals die Leiter gebeten, Prophezeiungen aus ihren Ländern mir zuzuschicken, die einen besonders geprüften Stellenwert haben. Und dann habe ich die gesichtet, geordnet, wäre jetzt zu umfangreich. Aber ich habe mal eine rausgenommen aus Norwegen, weil sie eigentlich einen guten Prüfwert hatte und auch heute nachvollziehbar ist. Ich kenne A, die Gemeinde in Valdres, das ist eine Pfingstgemeinde, die heute noch existiert. Und der Hintergrund ist also folgender. Eben sehen, wo ich das jetzt finde. Da ist es. 1968 erhielt eine 90-jährige Frau, ihr könntet mir am Computer kurz helfen, das ist die Folie Nummer 185. Mal kurz vorgedrückt. Das ist natürlich ein längeres Seminar, ihr lieben Leute. Das ist alles auf einer CD bis zu 10 Stunden Endzeit. Müsst ihr euch dann mitnehmen, wenn es euch weiter interessiert. 1968 erhielt eine 90-jährige Frau der norwegischen Pfingstgemeinde in Valdres folgende Endzeitprophetie. Sie hatte einen guten Ruf, war eine wache Christin, wurde auch über 100 Jahre. Der dänische Evangelist Emmanuel Minos, mir auch bekannt, diente in der Gemeinde und hielt diese Prophezeiung schriftlich fest. Ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und der dritte Weltkrieg beginnt. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen, was die Qualität dieser Prophetie zeigt. Die Welt sah ich als Globus, ich sah in Europa ein Land nach dem anderen, auch Skandinavien und dann Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es war in 4 Wellen. Die erste Welle, bevor Jesus wiederkommt und bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie es in Europa noch nie war. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West und es wird ein langer Frieden sein. Bedenke also, zu diesem Zeitpunkt war der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt. Nixon und Khrushchev hatten beide ihren Finger am Atomknöpfchen. Und in der Zeit spricht die Dame von einem langen Frieden. Das zeigt mir hier schon, hier ist kein politisches Insiderwissen weitergegeben, sondern das ist göttlich. In dieser Friedensperiode werden viele Länder militärisch abrüsten, auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Der Dritte Weltkrieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Mir haben ein paar Leute gesagt, die das 2006 das erste Mal von mir hörten, als der Putin in die Ukraine einstieg. Da sagt sie, geht's jetzt los? Ich sage, nee, das wäre ja die erwartete Seite, eine unerwarteten Seite. Weiter, die zweite Welle unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen, ein Abfall vom wahren lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gnade, Gesetz und Evangelium und Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Das Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste, Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung, Zubereitung für die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Die dritte Welle, es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein. Und man wird es auf alle mögliche Weise zu entschuldigen wissen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und geduldet werden. Auch die Sünde des Widernatürlichen, gemeint ist die Homosexualität, wird sich ausbreiten. Das war damals 1988 ein No-Go. Wir hatten auch bis 1972 noch Gesetze mit Gefängnisstrafe für homosexuelle Tätigkeit. Und da spricht sie schon von der Akzeptanz. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, jetzt kommt die 90-jährige Technikerin. Es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Stimmt das? Haben wir einen langen Frieden? Wir haben einen langen Frieden. Sehen wir die Lauheit der Christen, dass Kirchen leerer werden? Wir sind Zeitzeuge. Das Dritte ist hier moralischer Verfall, Gewalt im Fernsehen. Ist das so, wenn man da so durchzippt? Nur noch. Moderat kommentiert von ihr ist der Satz, die Leute werden es als Unterhaltung benutzen. Auch die Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden dort zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen, sagt sie nochmal ausdrücklich, obwohl es im Paragraphen gab. 1968 war gerade der erste Programm in Norwegen als Fernsehen ausgestrahlt worden. Das war gerade so in den Anfängen. Vierte Welle. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Möchte ich kaum weitermachen. Ihr lieben Leute, das ist die vierte Welle, die sie beschreibt. Und sie beschreibt es so, dass so viele kommen, dass die Leute schlecht über sie denken und sie ähnlich behandeln wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie isolieren, sie nicht arbeiten lassen, sie diskriminieren, nicht vergasen, aber vor dem Zweiten Weltkrieg. Und sie beschreibt, dass das, dieser Umgang gegen die Migranten aus den armen Ländern, in das reiche Europa, die Schuld der Völker voll werden lässt, sodass dann der Herr den Schutz nicht gewähren kann und der Dritte Weltkrieg mit Atombomben losgeht. Sie sagt, dieser Krieg wird so schnell sein und zwei Drittel werden sterben und die, die leben, werden dann versuchen zu fliehen in die armen Länder, weil der Boden verseucht ist und man nichts mehr anbauen kann. Und werden dann in den armen Ländern genauso behandelt, wie die armen Leute in unseren Ländern behandelt worden sind. Die Bibel sagt, nehmt euch der Fremdlinge an. Ich habe Kritiker, besonders wenn ich in Ostdeutschland bin, in den Gemeinden gefragt, auf was musstest du verzichten bisher? Ich finde das eine Frechheit der Medien, die das zum Teil einseitig hochspielen. Ein verwöhntes Volk klagt auf hohem Niveau. Seid offen. Der Herr hat eine internationale Gemeinde. Seid bereit abzugeben. Die, die das Geld lieben wollen, immer mehr. Das wird der Trend sein. Wir sind aber bereit zu geben und zu investieren. Sie sagt dann aber, die, die in Jesus geborgen sind, als sie von dem Dritten Weltkrieg stehen, um die wird der Herr sich kümmern. Was mir deutlich macht, dass wir das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber wir begleiten diese Zeit, weil sie noch die Gnadenzeit ist. Und ich möchte euch bitten, euer christliches Leben hoch engagiert zu leben.